Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einer neuen Videopodcast-Folge. Ich bin heute wieder nicht allein, sondern Pia ist dabei.
Hi.
Wieder bei unserem monatlichen Format der Femens Sprechstunde. Und ihr wisst ja, wir suchen uns immer irgendwie eine Gruppe aus, für die wir die Sprechstunde machen können, zu der wir dann auch Fragen sammeln. Und wir hatten die letzten Male eben beispielsweise Studenten, was eben Mia angestoßen hat, weil die selber Studentin ist, und eben Mütter als letzte Folge. Und in diesem Monat haben wir Berufseinsteiger gewählt, weil da sehr, sehr viele Fragen dazu kamen. Das heißt, wir machen heute ein großes Q&A zum Thema Berufseinsteiger, alles rund um Finanzen, Versicherungen, Budgetieren, Sparen etc., alle Fragen, die ihr so gestellt habt. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit den ersten Fragen in die Podcast-Folge durch.
Und zwar eine ganz klassische Frage. Ich bekomme mein erstes Gehalt. Was mache ich Schritt für Schritt, um alles auf jeden Fall richtig zu machen?
Ja.
Wenn es möglich wäre, natürlich.
Ich glaube, man sollte natürlich nicht zu perfektionistisch sein oder zu perfektionistisch denken. Ich kann verstehen, dass man, wenn man sein erstes Gehalt bekommt, auch alles möglichst richtig machen will, nichts falsch machen will oder so. Als allererstes würde ich mich natürlich freuen. Erstes richtiges Gehalt ist ein mega Gefühl, was man da hat, dass man irgendwie für seine Arbeit, für seine Ausbildung ja auch, die man so ein bisschen hat, wirklich Vollzeit gezahlt wird, bezahlt wird. Das ist schon ein cooles Gefühl. Oder ich erinnere mich daran, dass es für mich auf jeden Fall ein cooles Gefühl war. Was würde ich machen? Es sind eigentlich so zwei Themen, die ich als allererstes angehen würde. Ist einmal das Thema Budgetieren und Haushaltsbuch. Also ich würde mit meinem ersten Gehalt gucken, hey, wie verteilt sich das? Wie gebe ich das eigentlich aus? Ihr müsst jetzt nicht irgendwie direkt jeden Cent umdrehen und nur alles ausgeben, wie es in eurem Haushaltsbuch geplant ist, sondern ich würde mir wirklich die Realität anschauen. Also was gebe ich aus? Wie sieht mein Lifestyle aus etc.? Und wie passt es in mein Budget rein? Also quasi das mal so in ein Haushaltsbuch zumindest alles einzutragen, wirklich ehrlich auch zu sich selber zu sein und zu überlegen, verteilt sich das gut? Lande ich im Minus? Dann macht man auf jeden Fall was falsch, ja, weil man will ja quasi mit dem Geld, was man hat, auch auskommen. Was habe ich übrig jeden Monat? Habe ich das entspannt übrig oder habe ich gar nichts übrig? Wo kann ich optimieren? Weil so kann man sich annähern, ohne dass man direkt irgendwie mit dem ersten Gehalt sich total zerquetscht und sagt, oh, ich muss jetzt nur sparen und ich muss jetzt nur alles richtig machen und gar nicht leben oder so, weil das gehört natürlich auch dazu. Und dann würde ich auch direkt versuchen, mir ein Kontenmodell einzurichten, weil das macht es einfacher zu sparen, zu automatisieren, dass man nicht die ganze Zeit drüber nachdenken muss und alles von Anfang an abläuft. Also zum Beispiel, wenn man alleine ist, 3-Kontenmodell klassischerweise, dass ich sage, ich habe ein Girokonto, da gehen alle meine Einnahmen drauf. Und alle meine Ausgaben gehen davon ab, zum Beispiel als Lastschrift oder als eingestellt quasi automatische Überweisung,
Abonnements,
Miete, genau, all diese Themen. Und daran würde ich anknüpfen, ein Tagesgeld, wo ich meinen Notgroschen entspare, da sprechen wir ja auch nochmal heute drüber. Und dann entsprechend idealerweise noch irgendwie ein Depot, was damit angebunden ist, wo ich dann langfristig sparen und investieren kann. Aber wenn ich dieses Setup für mich habe, habe ich schon so ein ganz gutes Modell, was gut läuft und eine Struktur drin. Und Struktur macht es immer einfach, dass man Dinge auch wirklich umsetzt und gut damit umgeht und nicht mal einen Monat super unterwegs ist, dann den nächsten Monat wieder nicht so toll, sondern strukturiert ist. Und darauf würde ich mich dann mit dem ersten Gehalt auch konzentrieren.
Perfekt. Klingt ja schon mal gut und simpel auch.
Ja.
Was wären denn so typische Fehler, die oft passieren in den ersten 6 Monaten und die auch vermeidbar sind?
Also da muss ich ehrlich, ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß, das wollen viele nicht hören, aber es gibt 2 Sachen, die ich permanent sehe, immer. Egal, ob es das erste frische Gehalt ist, was man bekommt, also als Berufseinsteiger, oder auch später, wenn man Gehaltserhöhungen bekommt, dass man Lifestyle-Inflation macht. Mhm. Was bedeutet das? Dass ich halt immer mit mehr Geld, was ich zur Verfügung habe, direkt meinen Lifestyle upgrade. Also direkt nach einer neuen Wohnung schaue, größere Wohnung, teurere Dinge, die ich mir einkaufe. Nicht mehr nur, weiß ich nicht, klassisch irgendwie im Lidl einkaufen gehe, sondern jetzt nur noch in Feinkostmarkt gehe, weil ich habe jetzt mehr Geld zu verfügen. Also in jederlei Hinsicht versuche immer ein Upgrade. Oder, okay, jetzt habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen, neues iPhone muss her. neue Technik, neue etc. Und das kostet natürlich immer Geld. Und so schafft man es nie zu sparen. Also der Hebel ist nicht, immer mehr zu verdienen, sondern der Hebel ist aus meiner Sicht, eine Struktur zu schaffen, wo ich regelmäßig sparen kann. Dann schaffe ich das nämlich in jeder Gehaltsklasse, die ich habe. Natürlich ist es einfacher, wenn ich mehr Geld verdiene. Aber wenn ich nie gelernt habe, dass ich Geld auch sparen sollte für mein Zukunfts-Ich, dann wird es auch mit mehr Geld schwierig bis gar nicht möglich. Also da würde ich ein bisschen aufpassen. Da sprechen wir, glaube ich, gleich auch so ein bisschen drüber, über die Lifestyle-Inflation nochmal im Detail. Aber es hilft, dass man nicht direkt immer so Upgrades macht, in seinem Kopf auch direkt dran denkt, sondern erstmal das Gehalt so kommen lässt und dann schaut, lebt, was brauche ich, was tut mir gut, wo will ich ein Upgrade machen, weil es natürlich ist es legitim, dass man nicht ewig seinen Studenten-Lifestyle behalten will, völlig in Ordnung. Aber gezielt das irgendwie zu machen und nicht nur, weil es gesellschaftlich vorgeschrieben ist. So, und Punkt Nummer 2, den ich immer wieder sehe, wo viele den Fehler machen, sich nicht um die wichtigsten Versicherungen kümmern. Viele denken immer, oh, Thema Versicherung ist super leidig, ich will mich nicht überversichern, kein Bock dafür Geld auszugeben, bis jetzt ist ja auch nichts passiert. Und dann kümmert man sich einfach nicht drum. Das sind, glaube ich, so 2 Fehler im Berufseinstieg, die ich immer wieder sehe. Und die man vermeiden kann.
Okay, hör mal wohl lieber drauf. Dann wäre meine nächste Frage. Sollte man als Berufseinsteiger schon einen Notgroschen gehabt haben oder halt aufgebaut haben? Oder reicht es, wenn ich den jetzt Schritt für Schritt langsam aufbaue?
Ja, sehr gute Frage. Also die Frage impliziert für mich, dass jemand mega motiviert ist, was richtig gut ist auf jeden Fall. Aber da würde ich sagen, Schritt für Schritt aufbauen. Also ihr könnt nicht oder niemand erwartet von jemandem, der jetzt im Studium oder in der Ausbildung war, wo man halt gerade das Geld irgendwie braucht, um über die Runden zu bekommen, wo man in sein Humankapital investiert, jetzt auch noch irgendwie schon mit einem Notgroschen durchzustarten oder direkt das erste Gehalt nur für den Notgroschen zu sparen. Das ist ja unrealistisch. Der Notgroschen sollte ein Sparziel von euch sein. Also ich würde ihn Schritt für Schritt aufbauen und ich glaube, für die meisten geht's nicht anders. Außer man kommt halt irgendwie aus einem ganz tollen Elternhaus und hat irgendwelche Möglichkeiten gehabt, sowas schon vorab anzusparen. Aber da braucht ihr euch keinen Stress machen. Es ist auf jeden Fall ein Ziel, was ihr aber auf der Agenda haben solltet.
Also viele haben ja das Problem, ob die jetzt erstmal sparen sollen oder doch lieber investieren, weil das ja schon sehr wichtig ist.
Ja.
Was wäre da so eine gute Lösung?
Die Frage kriege ich relativ häufig, nicht nur von Berufseinsteigern, sondern generell von auch anderen, die irgendwie schon länger im Beruf sind, aber noch nie einen Notgroschen angespart haben. Ich würde beides parallel machen. Warum? Wir haben ja einen Zinseszinseffekt, wenn ich investiere und auch Zinsen erziele oder Renditen erziele. Und der geht eher auf Zeit als auf die Summe, die ich investiere. Das heißt, wenn ich das aufschiebe und erst in 5-6 Jahren mache, verzichte ich auf diese 5-6 Jahre, die ich nie wieder zurückbekomme. Das heißt, deshalb würde ich auf jeden Fall beides parallel machen. Was ich aber machen würde, ist, dieses Geld, was ihr zur Verfügung habt zum Sparen, zum Beispiel 300 Euro, nehmen wir mal als Beispiel im Monat, würde ich den Großteil davon erstmal auf die Aufstockung des Notgroschens verwenden, weil es ist ein wichtiges Ziel. Also die Prio würde ich sozusagen ein bisschen verschieben und sagen, okay, ich mache beides parallel, aber wenn ich 300 Euro habe, nehme ich 200 Euro, die ich für den Notgroschen anspare und 100 Euro investiere ich. Und sobald mein Notgroschen gut angespart ist und ich mich damit wohlfühle, verteile ich die anderen 200 Euro auf meinen langfristigen Sparplan als Beispiel.
Also du hast ja vorhin schon erwähnt, das mit der Lifestyle-Inflation. So, gibt es da irgendwie spezielle Tipps oder so Schritte, wie ich das vermeiden könnte?
Ja, vielleicht mal Gegenfrage an dich. Was würdest du denn natürlicherweise tun? Du bist ja jetzt Studentin.
Ja.
Wenn du anfängst in deinem ersten richtigen Job, erstes richtige Gehalt, was wären für dich so Upgrades, die du direkt machen würdest? Und was, wo würdest du sagen, oh, da würde ich mich erstmal zügeln und das beibehalten?
Schon viele Upgrades, aber natürlich müssen wir es runter reduzieren. Ich glaube, als erstes kommt aber natürlich auch drauf an, wo ich wohne, ein Auto. Also das ist bei Einkauf und so, das ist halt alles einfach viel leichter.
Ja.
Wo ich auch sage, ich glaube, ich würde mehr beiseite legen für so Urlaube, damit es einfach komfortabler ist. Und ja, ich glaube, wohnungstechnisch, eine Zimmerwohnung, glaube ich, reicht. Es wäre natürlich gut, wenn es eine Wohnung ist, die eine gute Küche hat mit Ofen und so.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre auch das Einzige. Also das wären die einzigen drei Sachen.
Was man da, glaube ich, ganz gut sieht, wie du vorgegangen bist in deinem Kopf, ist so ein Tipp, den ich euch auch mitgeben möchte, dass man sich finanzielle Ziele setzt und priorisiert. Also sagt, das hast du ja schon gesagt, was ist mir wichtig? Eine Liste irgendwie macht, das ist irgendwie so unnegotiable, das ist mir einfach mega, mega wichtig, dass ich da rauskomme, weil ich fühle mich so unwohl als Auszubildender, Studierender, dass ich keinen Ofen habe. Dann will ich eine Küche mit Ofen und dann ist das ein legitimes Lifestyle-Upgrade.
Ja.
Aber dann freut ihr euch auch darüber, weil ihr euch Gedanken gemacht habt und das nicht einfach so macht, sondern ihr habt eine Liste und priorisiert. Das ist wirklich Prio, Prio 1. Dann mache ich das als erstes. Prio 2, das kann man als zweites machen. Und immer im Verhältnis dazu natürlich das Budget sehen und nicht denken, ich habe jetzt endlos zur Verfügung. Weil nur wenn man in den Beruf startet, heißt es nicht, dass man direkt irgendwie Millionen verdient. Ja. Sehr wahrscheinlich nicht. Das würde ich machen und auch mir gleichzeitig finanzielle Ziele setzen. Du hast gerade gesagt, du würdest zum Beispiel gerne besser, komfortableren Urlaub machen.
Ja.
Darauf muss man auch sparen. Das kann dann auch ein Ziel sein, wo man sagt, okay, das ist das Budget, was ich für Urlaub irgendwie in diesem Jahr aufwenden will. Das heißt, ich spare das an und das ist eine Prio von mir, die ich irgendwie habe. Und entsprechend hilft das, dieses Ziele setzen und priorisieren, dass man nicht in so einen Lifestyle-Trap kommt und einfach die ganze Zeit in so einem Rabbit-Hole drin ist und das Ganze für sich gut umsetzen kann. Und ich kann ja vielleicht mal aus der Praxis berichten. Mhm. Ich finde es eigentlich richtig cool, das sehen manche wahrscheinlich nicht so, wenn man insbesondere als Berufseinsteiger so die ersten Jahre unter seinen Verhältnissen lebt. Hm. Ich weiß, es ist eine unpopular Opinion, aber ich habe in meinen 20ern, jetzt bin ich 32, ich habe in meinen 20ern krass immer unter meinen Möglichkeiten gelebt. Warum? Weil ich mir genau über sowas Gedanken gemacht habe und mir gedacht habe, was ist mir denn eigentlich wichtig, wenn ich den ganzen Tag bei der Arbeit bin, ich war in der Beratung die ganze Zeit unterwegs, von Montag bis Donnerstag immer in Hotels, habe ich mir gedacht, ja, am Wochenende, da reicht mir, wie du gesagt hast, eine Einzimmerwohnung. Was brauche ich denn 2, 3 Zimmer? Ich verbringe wenig Zeit zu Hause. Kann für jemand anders aber auch wieder anders aussehen, der halt irgendwie sagt, ich bin viel zu Hause, ich arbeite von zu Hause, ich mache alles irgendwie zu Hause. Dann Auto habe ich auch nicht gebraucht, aber logischerweise, manche könnten denken, ja, ich upgrade das direkt, sondern ich habe erstmal geguckt, reicht mir das mit dem Fahrrad, kann ich da alles erledigen mit? Und wenn nicht, welche anderen Optionen habe ich? Oder ja, all die anderen Themen, die man halt irgendwie hat. Ich habe immer versucht, es zu hinterfragen. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich trotzdem immer gut gelebt habe aus meiner Sicht, aber nie auch zu krasse Lifestyle-Upgrades gemacht habe und aber viel mehr zu schätzen wusste, wenn ich sie gemacht habe.
Mhm.
Das war halt so krass, als ich das erste Mal in eine Wohnung gezogen bin, wo wir einen Garten hatten. So crazy, das war einfach für mich dann so wow und ich freue mich immer noch drüber. Und ich glaube, wenn ich alles auf einmal gehabt hätte,
man schätzt es nicht.
Genau, dann schätzt man es auch nicht so wert. Und das macht das Leben ja auch irgendwie interessant, dass man Dinge wertschätzen lernt.
Ich hake da mal kurz ein. Mhm. Gibt's irgendwas, wo du sagst, hey, das hätte ich gern doch geupgradet, jetzt so im Nachhinein?
Im Nachhinein?
Ja.
Boah, das ist eine gute Frage, eine spannende Frage. Da muss ich einmal überlegen. Ich
Aber
glaube,
wenn du schon überlegst, dann hast du ja fast das meiste richtig gemacht.
Ich glaube nichts, was ich irgendwie, wo ich jetzt im Nachgang denke, da hätte ich mehr upgraden sollen. Ich überlege noch mal kurz, ob es irgendwas gibt. Nein, ich bin ehrlich gesagt echt
zufrieden
mit der Entscheidung. Also klar, mit Fahrrad habe ich schon echt lange alles durchgezogen. Da denke ich mir, im Nachgang wäre es besser gewesen. Ich habe mir vor einem Jahr so ein Lastenrad gekauft, dass man halt so ein Halblastenrad, dass man vorne halt ein bisschen mehr reintun kann und auch so ein bisschen E-Antrieb hat, weil wenn vorne so viel drin ist, dann ist halt auch sau schwierig und man schwitzt total, wenn man damit rumfährt. Und da denke ich mir so im Nachgang, das hätte ich vielleicht auch früher mal machen können oder so, dann hätte ich es ein bisschen angenehmer gehabt, als halt immer so durchzustrampeln. Aber ja, jetzt nichts irgendwie Krasses oder so.
Aber dann kannst du ja stolz sein auf deine Entscheidungen. Okay, dann hätte ich eine Frage, das betrifft eigentlich ganz viele. Was wäre so dein Schritt-für-Schritt-Guide, wie man in ETF startet? Weil viele haben ja doch echt Angst, dass irgendwie das Geld dann verloren geht oder dass es doch eine Verarsche ist.
Ja.
Was wären so deine Schritte da?
Also ich kann es verstehen, dass man Respekt vor der Thematik hat, ja, weil man bekommt das erste Mal oder verdient das erste Mal Geld und hat dann irgendwie vielleicht auch Ängste, das zu investieren und es direkt wieder zu verlieren, ja, in Anführungsstrichen. Deshalb Punkt Nummer eins, den ich ganz wichtig finde, ist Wissen aneignen. Also ich würde nichts machen, bevor ich nicht ein bisschen mich eingelesen habe, mich ausgetauscht habe, vielleicht mit anderen Podcasts gehört habe, Videos angeschaut habe, mhm, oder so, um genau diese Gedanken zu challengen. Macht, ja, das wirklich Sinn oder ist das, wie du gesagt hast, eine Verarsche in dem Sinne? Dann würde ich aber auch nicht zu lange diese Phase von Wissen aneignen machen, sondern ich würde auch tun, weil Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Man muss auch machen und, ja, nicht nur lesen und reden, sondern man muss auch was machen. So. Und dann würde ich ausprobieren mit kleinen Budgets, die einem nicht wehtun. Also zu, ja, Beginn zum Beispiel sagen, ich starte mal, ich lese gerade was dazu und ich starte mal mit 10 Euro im Monat oder so. Ja. Investiere mal in ETFs, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie entwickeln die sich? Wie fühle ich mich selber auch dabei, wenn es hoch und runter geht? Und es ist nicht so viel Geld, dass man jetzt denkt, mein ganzes Leben ist vorbei und, mhm, ich habe den größten Fehler meines Lebens oder so gemacht, wenn jetzt irgendwie so starke Schwankungen wären. Genau. Und dann natürlich sprechen wir ja sehr viel auf dem Kanal, wenn man das dann professionalisiert für sich, für die Altersvorsorge macht und Co., finde ich, muss man schon noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren oder alternativ in eine Beratung gehen, was einem halt lieber ist, was besser in seinen Lifestyle, in seinen Lebensstil halt reinpasst, aber Risikoprofil ermitteln, finanzielle Ziele setzen, sein Haushaltsbudget halt gut kennen und auf der Basis kann man dann sehr gut entscheiden und gucken für sich, welcher ETF oder welche Kombination von ETFs machen für mich individuell Sinn, damit ich mich auch langfristig wohlfühle, verstehe, was ich da tue und auch Vermögen aufbauen kann.
Was sagst du, wie viel Risiko wäre am Anfang denn noch okay? Mhm. Also 10 Euro hast du ja jetzt schon gesagt, aber, mhm, was wäre das Maximum, wo man probieren könnte und wie viel Schwankungen, mhm, wäre akzeptabel so am Anfang?
Also ich muss sagen, Schwankungen, insbesondere wenn ich natürlich in den Aktienmarkt investiere, sind normal. Damit muss man sich anfreunden. Die gehören dazu, weil es gibt keine Rendite ohne Risiko, das man eingeht. Aber wir müssen auch ein bisschen wegkommen von dem Gedanken, dass Risiko nur was Negatives ist, weil Risiko, mhm, ist auch Chance. Das ist ein Synonym davon. Das heißt, ohne in ein Risiko einzugehen, habe ich auch keine Chance, Gewinne zu erzielen. Das heißt, man kann nicht so pauschal sagen, was normal ist, ob es jetzt minus 10% in Ordnung sind oder minus 30%. Es kommt auf die Marktphase an, mhm, auf politische Themen, die auch passieren, wie jetzt aktuell zum Beispiel mit Iran-Krieg und Co., kann es natürlich kurzfristig immer mal wieder Schocks geben. Und es ist normal. Das muss man für sich lernen. Und dann ist es halt sehr, sehr stark abhängig vom Risikoprofil, wie viel man verträgt selber. Das heißt, für den einen können minus 30% total in Ordnung sein, weil der ist im Risikoprofil 5-6, also in einem höheren Risikoprofil. Geht einfach, psychologisch, auch mathematisch, ja. Wir haben dazu ja eine Podcast-Folge auch, die würde ich hier mal reinpacken. Da erkläre ich Risiko, Risikoprofil. Aber eben wäre das möglich. So. Dann gibt es vielleicht eine andere Person, die hat ein Risikoprofil 2 und da sind minus 10% in Ordnung, weil minus 30% kriegt die Person wahrscheinlich schon einen Herzinfarkt und ist kurz vorm Herzstillstand. Und dann ist es natürlich nicht gut. Ja. Also es ist sehr individuell und kommt aufs Risikoprofil an, um das abschließend zu beantworten. Und okay, man kann da gar nicht sagen, was ist gut oder schlecht. Wichtig ist, sein Risiko zu managen. Das kann man auch lernen, indem ich eben anhand meines Risikoprofils, mhm, investiere, breit streue, also diversifiziere, das ist mathematisch bewiesen, damit senke ich mein Risiko, weniger Schwankungen und indem ich langfristig investiere. Am Aktienmarkt plus 10 Jahre habe ich die Regression zur Mitte, das heißt, ich habe immer weniger Schwankungen, je länger ich am Markt bin. Das heißt, auch dieses Durchziehen bringt dann auch mehr Stabilität in das Portfolio.
Klingt ja alles nicht so schlimm, letztendlich.
Ja.
Wie wäre dein konkreter Schritt-für-Schritt-Guide für ETFs? Also was wären so deine Richtlinien sozusagen?
Ja, also erster Schritt würde ich sagen, Ziele definieren, habe ich ja schon gesagt. Ganz, ganz wichtig, vergessen viele, weil jedes Ziel, was ich definiere, was ich richtig auch definiere, sagt mir eigentlich, in welche Richtung schon meine Anlage geht. Worin kann ich investieren und worin kann ich nicht investieren? Dann, zweiter Punkt, seine eigene finanzielle Situation erörtern. Wir haben es vorhin, mhm, gesagt, Haushaltsbuch, kenn deine Finanzen. Nicht nur, was reinkommt, sondern was geht raus, was bleibt übrig auch. Mhm. So, das ist ganz, ganz wichtig. Risikoprofil ermitteln als dritten Schritt, also sich mal hinzusetzen, sowas mit einem Tool zu machen, Oder auch selber evaluieren mit gewissen Fragen. Was ist mein Risikoprofil? Was vertrage ich am Risiko? So, dann Punkt 4 würde ich parallel schon so ein bisschen machen. Wissen aneignen. Nur wer sich Wissen aneignet, fühlt sich ja wohl mit dem Ganzen, was er da macht. Und dann als 5. Schritt ETFs auswählen auf der Basis. Ja, vergleichen. Es gibt viele Vergleichstools, die man nutzen kann. Kennzahlen, die man sich da anschauen kann. Und das Portfolio zusammenstellen. Und genau, dann durchstarten. Und wer keinen Bock hat auf diese ganzen Schritte, macht zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung für die Altersvorsorge. Aber nur für die Altersvorsorge. Vermögensaufbau ist besser übers Depot.
Bei dem ganzen rein raus, vor allem jetzt heute mit der Karte, wie behalte ich denn so den Überblick am, also überhaupt, ohne ständig gestresst zu sein, okay, jetzt sind hier 10 Euro gegangen, hier 12 Euro gegangen und so weiter.
Ja, voll. Also ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ja. Hier glaube ich halt ganz, ganz stark und sehe ich halt auch bei Kunden, Systeme sind wichtig. Alles, was als System einmal aufgesetzt ist und einfach läuft, gibt einem Entspannung, Sicherheit, so wie Routinen im Alltag. Wenn du weißt, mein Tag sieht so und so aus, dann bist du weniger gestresst, als wenn du morgens aufstehst und denkst, was mache ich heute eigentlich? Wie sieht mein Tag aus, so ungefähr? Und diese Systeme entwickeln kann halt sein, automatisiertes Sparen mit dem Dreikontenmodell, dass ich eh die Budgets dort verteile. Da sind wir auch bei dem nächsten Punkt, Budgetieren. Mit Umschlagmethode, mit Mehrkontenmodelle. Da gibt's ja viele verschiedene Varianten, die für einen funktionieren können. Dann automatisiertes Investieren und für die Altersvorsorge was zu tun. Also einmal ein System aufsetzen, ETFs auswählen eben als ein Beispiel oder eine ETF-Rentenversicherung zu haben, wo einfach automatisch was abgebucht wird, weil dann weiß man, auch wenn ich Geld ausgebe, ich spare auch gleichzeitig Geld und fühle mich dann nicht schlecht deswegen, weil das gehört natürlich auch zum Leben dazu. Und ein jährliches Money-Date machen. Einmal im Kalender eintragen, 2 Stunden einmal im Jahr alles durchschauen. Was gibt's zu tun? Gibt's irgendwas anzupassen? Wie läuft's? Und dann, glaube ich, hat man da ein richtig gutes System für sich, was man sich immer wieder mal kurz anschaut, ob alles läuft, aber wo man dann eben keine Angst haben muss oder gestresst sein muss im Alltag, nur weil man Geld ausgibt, gehört dazu.
Vorhin hatten wir ja das Duett sozusagen sparen und investieren. Jetzt haben wir investieren, also ETFs. Oder Versicherungen. Was wäre denn wichtiger jetzt so am Anfang?
Was ist wichtiger? Also, viele verstehen nicht, dass Versicherungen nicht so ein leidiges Thema ist, was man irgendwie machen muss oder so, sondern dass es gezielt zur Finanzplanung dazugehört. Es ist Risikomanagement in der eigenen Finanzplanung. So wie ich Risikomanagement für mich selber mache und quasi einen Helm trage beim Fahrrad fahren oder mich dafür entscheide, mich anschnalle beim Autofahren, aber trotzdem Autofahren natürlich nicht verzichte aufs Autofahren. Ja. So ist es mit den Versicherungen auch. Die gehören zum Vermögensaufbau dazu. Wenn ich spare, wenn ich Geld anlege, mich mit meinem Geld beschäftige, ist es dumm, kein Risikomanagement zu machen. Gehört einfach dazu. Und ich glaube, das muss man verstehen, damit man das einfach mitmacht, dieses Thema. Und ich würde auf jeden Fall, sobald man anfängt mit dem Investieren und sich um seine Finanzen zu kümmern, Vermögensaufbau macht, auch mit mich mit den Versicherungen auseinandersetzen. Aber auch hier ist es so wie bei dem ganzen Finanzkonzept. Wenn ich einmal ein System habe, reicht es, wenn ich einmal im Jahr drauf schaue. Ich muss mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Es ist einfach mein Risikomanagementsystem, was mit meiner Altersvorsorge, Vermögensaufbau, mit dem Sparen einfach mitläuft dann.
Okay, und welche Versicherungen wären denn so wichtig, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte?
Ja, auch da vielleicht so vom Mindset erstmal ein Thema mitgegeben. Ich würde immer unterscheiden zwischen Must-Have-Versicherungen und Nice-to-Have-Versicherungen. Und es gibt eine Faustregel, wie man das immer für sich rausfinden kann, was ist jetzt Must-Have und was ist Nice-to-Have für mich in jeder Lebenslage. Und zwar stellt euch immer die Frage, wie hoch wäre der finanzielle Schaden, wenn jetzt dieses Risiko eintritt? Beispiel, wie hoch ist der finanzielle Schaden, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was kriege ich vom Staat? Reicht mir das? Wie sieht's da aus? Wie lange sind die Zahlungen? Und wenn die Antwort dann ist, weiß ich nicht, 1 Million wäre der Schaden, wenn ich dann irgendwie 30, 40 Jahre nicht mehr arbeiten kann, dann ist das ein relativ hoher Schaden. Dann müsst ihr euch die zweite Frage stellen, kann ich dieses finanzielle Risiko selbst tragen? Und wenn die Antwort nein ist, ich habe keine Millionen auf dem Konto und bin noch nicht finanziell frei, dann ist eine Must-Have-Versicherung. Wenn die Antwort ja ist, dann braucht ihr diese Versicherung nicht unbedingt, wenn ihr den Schaden selber tragen könnt. Beispiel Zahnzusatzversicherung. Viele denken immer, oh, ganz wichtige Versicherung, weil Zähne muss man irgendwann machen und gehen kaputt. Aber wie hoch ist dort der finanzielle Schaden? Vielleicht 1.000, 2.000 Euro für einen Zahnersatz. Kann ich den selber tragen? Ja, oftmals mit dem Notgroschen schon. Es ist keine Must-Have-Versicherung, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich beruflich ausfalle. So, und das verstehen viele nicht und denken dann immer in Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Aber eigentlich geht es um den finanziellen Schaden beim Risikomanagement sozusagen. Deshalb, Must-Have-Versicherung auf jeden Fall für Berufseinsteiger. Privathaftpflichtversicherung, ganz, ganz wichtig. Berufsunfähigkeitsversicherung oder irgendeine Alternative dazu, die die Arbeitskraft absichert. Krankenversicherung, gegebenenfalls Hausratversicherung, je nachdem, was für ein Hausrat man hat und wie man lebt, wofür man sich dann entschieden hat. Und nicht Must-Haves sind Zahnzusatz, kann man haben. Ja, ist nice to have, kann man sich für entscheiden, wenn man das gerne machen möchte. Oder eine Handyversicherung oder so, aber das sind keine Must-Have-Versicherungen, weil der finanzielle Schaden ist nicht so hoch, sehr wahrscheinlich, dass ich ihn nicht selber tragen kann.
Ja, eine gute Faustregel, würde ich sagen. Ja. Würdest du sagen, jetzt speziell zur WU, meinst du, man sollte es direkt am Anfang abschließen oder kann ich mir da ein paar Jahre Zeit lassen?
Ich bin der Meinung, als Expertin, ich würde es direkt mit dem Berufseinstieg abschließen oder sogar vielleicht noch früher, wenn ich die Möglichkeit habe. Wenn nicht, dann mit dem Berufseinstieg. Warum? Es gibt zwei Gründe, die eigentlich dafür sprechen. Je früher ich mich absichere, je jünger ich bin, desto weniger zahle ich für diese Absicherung. Also gleiche Absicherung, weniger bezahlen. Klar, ist dann besser, weil ich zahle einfach weniger. Und Punkt Nummer zwei, es ist einfacher in jungen Jahren meistens eine BU abzuschließen, weil man noch nicht so viele gesundheitliche Themen hat. Bei der BU werden mega viele Gesundheitsfragen abgefragt. Und je mehr Arztbesuche ich habe, desto mehr muss ich ja angeben, desto mehr muss ich mich um Atteste kümmern etc. Es frisst wahrscheinlich mehr Zeit dann. Ja. Und die Frage ist, bekomme ich dann überhaupt noch eine, wenn ich älter bin? Das heißt, ich würde es auf jeden Fall mit dem Berufseinstieg machen. Und wenn man sagt, das Budget ist noch nicht so verfügbar, dass ich mich richtig gut absichern kann, würde ich es trotzdem machen, weil es gibt bei allen Versicherern ja Nachversicherungsoptionen, Ausbaugarantien, dann kann ich das direkt steigern, wenn ich quasi dann später im Beruf nochmal mehr verdiene, nächste Gehaltserhöhung kommt, weil man ist ja noch am Anfang seiner Karriere.
Was wird bei der BU oft nicht erklärt?
Was ist deine Meinung dazu?
Weil, also ich kann, irgendwie das klingt alles zu gut für mich. Da muss irgendwo ein Haken sein.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht dieses vorsichtige Denken ist, dass man sich damit nicht auskennt wahrscheinlich. Aber gibt es da irgendwas, was nicht erklärt wird? Oder also was sie vielleicht nicht tragen, also was sie am Ende nicht bezahlen würden?
Ich glaube, was nicht erklärt wird, sind auf jeden Fall das Thema Gesundheitsfragen. Es ist nicht so einfach, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen, wie viele denken. Also es ist nicht so, dass sie dich einfach mit Handkuss nehmen und sagen, danke, dass du bei uns bist, sondern es werden wirklich viele Gesundheitsfragen gestellt und es wird viele abgefragt. Und ansonsten gibt es keinen Haken. Ich glaube, dieses Misstrauen kommt dadurch, dass man immer wieder irgendwelche Dokus sieht oder so, wo die BU nicht geleistet hat. Aber meistens, wenn man das rückverfolgt, hat das irgendwo einen Fehler gehabt im System, weil man sich nicht richtig damit auseinandergesetzt hat. Also die Gesundheitsfragen falsch beantwortet hat, dann kann natürlich der Versicherer auch den Vertrag anfechten. Die sind ganz, ganz wichtig. Oder im Leistungsfall irgendwas falsch gemacht hat, weil die Leistungsquoten liegen bei über 80% bei den Versicherern im Schnitt. Natürlich wünscht man niemanden, dass er krank wird.
Ja.
Aber wenn, dann ist die Versicherung schon für einen da, vorausgesetzt, man hat alles richtig gemacht beim Abschluss. Ich glaube, das ist vielleicht ein Trugschluss, den viele haben. Einfach über Check24 abschließen. Ist billiger, ist am besten oder so. Aber da wär ich eben vorsichtig, weil es ist eine Versicherung, die eine gute Vorarbeit braucht, damit sie auch wirklich leistet. Und es macht keinen Unterschied, ob ihr in eine Beratung geht, oder zu Check24 oder direkt zum Versicherer, die Tarife kosten überall gleich viel. Also wenn ihr zu uns in die Beratung kommt, ist einfach der Service quasi noch on top mit dabei, dass man das gemeinsam aufarbeitet, guckt und wirklich nochmal Hinweise gibt. Macht bei euch eigentlich gar keinen Unterschied. Nur die Zeit, die ihr halt investieren müsst. Aber ich würde sagen, es ist gut investierte Zeit, wenn man dann ein System hat, was funktioniert für einen selber.
Was wären denn so allgemein jetzt die größten Versicherungsfehler?
Also was ich in der Praxis echt oft sehe und was mich immer wieder schockiert, ist, dass man eine Rentenversicherung mit einer BU abschließt. manchmal auch als Basisrente. Und wenn ich das sehe, dann bin ich immer so, okay, why? Was ist der Hintergrund? Und viele sagen dann immer, ja, mich hat so ein Berater an der Uni angesprochen und der hat gesagt, irgendwie ganz gut, weil wenn du dann nicht berufsunfähig wirst, kriegst du es wenigstens als Rente ausbezahlt. Und wenn ich diese Verträge immer bei uns auf dem Tisch liegen habe, dann sind die sauteuer und das ist manchmal gar nicht ausreichend abgesichert. Mhm. Und mit einer Solo-BU wäre man einfach viel besser unterwegs.
Ja.
Und das Geld, was man sich dann spart, kann man in eine Altersvorsorge, in ein Depot zum Beispiel packen und hat dann eine viel bessere Rendite als in diesem Vertrag. Und das ist für mich ein richtiger Mythos, dass Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Für manche Leute macht es Sinn. Es gibt immer irgendwelche Ausnahmen. Gesundheitsfragen sind einfacher oder was weiß ich. Aber in der Regel, ich würde sagen, für 95% der Berufseinsteiger, Menschen, die zu uns kommen, denke ich mir immer so, dieser Vertrag macht irgendwie nicht so 100% Sinn. Und das sehe ich halt oft. Das ist, glaube ich, einer der größten Versicherungsfehler, die man halt vorher schon gemacht hat. Oder sich halt gar nicht drum zu kümmern, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man einfach denkt, scheiß drauf, so, ich brauche gar nichts, ich gucke jetzt erstmal.
Viele denken sich ja, komm, ich bin jung, keine Ahnung, wie alt ist man da, so 23, 24, die Rente ist noch weit hin. Da muss ich mich jetzt noch nicht drum kümmern.
Ja.
Das ist ja ein Fehler, wie wir es heute wissen. Wie würdest du sagen, sollte man die Altersvorsorge planen, in so einem Alter dann vor allem?
Also ich kann den Gedanken verstehen. Und er ist ja auch legitim. Die Rente ist noch weit hin. Aber vielleicht als Motivation kann ich mitgeben, je früher man sich um dieses Thema kümmert, desto weniger muss man verzichten. Es läuft einfach nebenher und ich muss da gar nicht mein ganzes Gehalt drauf irgendwie investieren, nur um gut im Alter zu leben. Es ist einfach eine kleine Ansparung, die man machen muss, wenn ich mit 20 starte, als wenn ich mit 40 starte. Ist schon ein gewaltiger Unterschied, diese 20 Jahre Zinseszinseffekt. Was würde ich machen? Ich würde mir halt jährlich die Rentenauskunft anschauen. Mhm. Die bekommt man das erste Mal, wenn man mindestens 27 Jahre alt ist und 5 Jahre schon einbezahlt hat. Dann würde ich auf der Basis immer meine Rentenlücke berechnen bei meinem jährlichen Money Date. Das kann man recht zügig machen. Wenn man das einmal gemacht hat, ist es in 10 Minuten erledigt. Immer wieder beobachten jedes Jahr, wie entwickelt sich das. Und dann würde ich eigentlich an meinem System einfach nur jährlich anpassen. Wenn ich dann ein bisschen mehr verdiene und merke, es kann schon knapp werden, dann investiere ich vielleicht nochmal 20, 30 Euro mehr in meine Altersvorsorge. Und so würde ich da vorgehen, weil dann hat man einfach keine böse Überraschung. Ich weiß, dass viele das aufschieben und die Augen zumachen und denken, wird schon irgendwie passen. Aber wenn ich es mir ausrechne, kann es vielleicht sein, dass ich am Anfang denke, boah, krass, was ist das für eine crazy Zahl?
Mhm.
Aber diese Zahl ist relativ easy aufgefüllt, auch mit wenig Geld, wenn ich halt früh starte. Wenn ich die Augen davor verschließe, dann habe ich mit 50 ein viel größeres Problem, als wenn ich mich jetzt damit kümmere und auseinandersetze und die Zahlen kenne. Und dann brauche ich auch keine Angst davor haben. Als, ja, mit 50 dann, man ist geschieden, hat irgendwie vielleicht mega wenig gearbeitet. Ja, es ist ja der Worst Case.
Ja.
Es ist nicht mal der Worst Case, weil 50% der Ehen werden ja geschieden. So.
Ja. Oh, das ist schon viel.
Ja, das ist viel. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man mit 50 dann da sitzt, vielleicht geschieden ist, wenig vorgesorgt hat und dann erst seine böse Überraschung berechnet.
Oh Gott.
Wenn ich sie mit 20, 25 berechnet habe, dann gehe ich ja ganz anders vor. Ich habe es im Hinterkopf und habe ja noch so viele Jahre, um zu steuern und zu machen. Es muss nicht perfekt direkt sein, nur weil man es einmal ausgerechnet hat. Und als Berufseinsteiger wird man sicherlich vielleicht auch nicht so viel direkt investieren können. Aber man startet schon, man macht schon was. Und das ist mega viel wert und man kennt es schon. Man hat es im Kopf einfach. Psychologisch einfach ganz anders geht man durchs Leben, glaube ich, als wenn man sagt, Augen zu und durch.
Ja, doch, ich glaube auch. Wenn man das einmal schon mal so sich angeschaut hat und verstanden hat, dann ist einfach alles andere schon Pipifax dann am Ende.
Ja. Wenn du in den Beruf einsteigst,
tja,
dann erwarte ich deine Rechnung.
Auf jeden Fall. Jetzt mal aus Sicht eines Berufseinsteigers. Was hätte man in dem Moment, in dem Alter oder in dieser Position schon gern früher über Geld gewusst?
Mhm.
Gibt's da was?
Ja, ich habe so zwei Themen, die aktuell bei mir mitschwingen und wo ich mir echt richtig viele Gedanken auch so die letzten Monate drüber gemacht habe. Wenn man Geburtstag hat, macht man sich ja immer Gedanken. Wenn man älter wird, macht man sich immer Gedanken. Und ein Gedanke, den ich wirklich richtig krass habe und mich immer mehr bestätigt, auch aus der Beratung heraus, ist der Gedanke, man braucht nicht immer mehr Geld als Ausrede, um zu sparen. Viele sagen immer, ich muss mehr verdienen, ich kann gar nichts beiseite legen, ich kann nichts beiseite. Ich kann es verstehen bis zu einem gewissen Grad, aber ich weiß aus der Beratung, egal wie viel man mehr verdient, viele schaffen es gar nicht mehr zu sparen, weil sie das Mindset nicht haben, weil sie es nicht geschafft haben, auch mit einem kleineren Budget eine Sparrate immer zu allokieren, dann schafft man es auch später nicht, weil man ist psychologisch so gepolt. Man hat sich selber psychologisch so gepolt und ist in so einer Gewohnheit drin. Und die muss man erst für sich aufbrechen. Egal, wie viel man verdient, wenn man sich drum bemüht, ein bisschen was zu sparen, dann wird einem dieses Mindset immer helfen, auch in Zukunft, wenn man mehr verdient, auch mehr daraus zu machen. Also es zählt nicht, wie viel man verdient, sondern was man aus diesem Geld macht. Das finde ich nochmal eine ganz wichtige Message. Und wie gesagt, ich sehe es immer in der Beratung. Ich weiß, das ist eine unpopular Opinion.
Ja.
Da werden viele jetzt denken, oh, sie ist so privilegiert. Sie weiß gar nicht, über was sie redet. Ja. Ich lebe irgendwie am Existenzminimum. Ich habe gesagt, ich kann verstehen manche Situationen. Ja. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel mit dem neuen Altersvorsorgedepot mit Riester, mit dem Arbeitgeber auch bei der betrieblichen Altersvorsorge was zu machen, wenn man sich halt drum kümmert. So. Und das ist halt meine Meinung dazu oder was, was ich da mitgeben kann.
Die harte Wahrheit, aber die muss man akzeptieren, weil es so ist.
Ja.
Letztendlich, ja.
Und der zweite Punkt für mich als Frau auch, den ich extrem wahrnehme, den ich jetzt auch sehr, sehr stark wahrnehme, wo viele Kinder bekommen, wo es in die Familienplanung auch reingeht, die Partnerwahl. Die ist auch so krass entscheidend für das Thema Geld. Ich weiß nicht, es hat nicht direkt ja was damit zu tun, wie viel man verdient, welchen Partner man sich auswählt. Aber indirekt schon, wie supportive ist jemand gegenüber der eigenen Karriere? Weil schlussendlich ist auch diese Karriere wichtig für meine Rentenlücke später, für Gender Pay Gap, für all die Themen, die wir als Frauen halt noch mal zusätzlich haben. Kindererziehung, wie teilt man sich die auf und so. Und boah, das finde ich schon krass, was das ausmacht. Also choose your partner wisely, auch in jungen Jahren, und überleg dir wirklich gut, mit wem du da deine Zeit verbringst und wie dieses Verhältnis auch untereinander ist, weil das macht finanziell mega viel aus.
Okay, okay. Gute Weisheiten von der Hava. Dann gibt es ja auch oft dieses Dilemma, soll ich jetzt in jungen Jahren mein Leben genießen oder soll ich mich jetzt darum kümmern und was sparen und sonst was?
Ja.
Geht, kann das Hand in Hand gehen oder geht's nicht?
Doch, das geht Hand in Hand. Ich kann euch alle beruhigen. ja, das eine schließt das andere wirklich nicht aus. Ich weiß auch da, das wollen viele nicht wahrhaben, weil viele dann immer, wenn ich so manche Posts auf Instagram mache, die in diese Richtung gehen, Geld zu sparen oder sonstiges, schreiben alle immer drunter, ja, aber du lebst dein Leben gar nicht oder so.
Ja.
Und das stimmt nicht. Also hier vielleicht mal, es gibt eine Regel im Finanzbereich, alle Banker kennen sie, ihr kennt sie vielleicht auch, und zwar die 50-30-20-Regel, die Budgetregel. Man sagt, 50% von seinem Nettogehalt sollte man nutzen für fixe Ausgaben, die man hat. Also Miete, GEZ etc. Alles, wofür wir im Hier und Heute leben. 20% variable Ausgaben, alle Hobbys, die wir haben, Leben genießen etc. Zusammen sind es jetzt 70% von unserem Nettogehalt, die wir für Hier und Heute ausgeben. Mhm. Und die Empfehlung, nee, sogar 80%, Entschuldigung, weil wir sagen 30% von der Variablen, von deinem Nettogehalt kannst du für variable Ausgaben ausgeben. So, und dann sind die 20% die, die man sparen sollte. Das heißt, es ist ein kleinerer Teil, den ich für mein Zukunfts-Ich eigentlich beiseite lege. Und den Großteil nutze ich doch für hier und heute und für ein gutes Leben im Hier und Heute. Mhm. Und ich finde schon allein diese Budgetregel zeigt uns ja, dass wir das nicht ausschließen, dass es Hand in Hand geht und dass der Großteil eigentlich das Geld, was wir verdienen, allokiert ist für unser Hier und Heute, ein schönes Leben zu haben, aber gleichzeitig an sein Zukunfts-Ich zu denken. Und was ich da einfach nur noch mitgeben kann, ist, auch als Berufseinsteiger, die jetzt hier mithören, je früher ihr euch um solche Themen kümmert, finanzielle Vorsorge zu sparen, fürs Alter vorzusorgen auch insbesondere, desto weniger müsst ihr verzichten. Weil ihr habt die Zeit, die euch in die Karten spielt. Und die Zeit ist was ganz, ganz Krasses, sage ich ja ganz oft mit dem Zinseszinseffekt. Dann müsst ihr noch viel, viel weniger vielleicht aufwenden als die 20%, wenn ihr früh genug damit anfangt. Und das, finde ich, ist doch ein krasser Anreiz, sich auch darum zu kümmern, so früh wie möglich. weil dann habt ihr sogar noch mehr vom Leben im Hier und Heute. Also schließt auf gar keinen Fall das eine und andere aus. Und ich finde es sogar, es gehört ja zum heutigen Leben auch dazu, dass ich ein bisschen an mein Zukunfts-Ich denke. Ja. Weil wir stehen ja auch, wenn wir nur im Hier und Heute leben würden, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht arbeiten gehen.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ja.
Dann würden wir vielleicht auch
ein Gap Year machen.
Ja, oder wir würden uns vielleicht auch nicht gesund ernähren.
Ah, stimmt, ja.
Wir würden vielleicht auch keinen Sport machen.
Ja.
Weil vielleicht macht es uns ja gar keinen Spaß, uns gesund zu ernähren oder Sport zu machen, zum Arzt zu gehen, zur Vorsorge. Aber wir denken ja auch da ein bisschen an unser Zukunfts-Ich und das gehört dazu. Und deshalb, ja, vielleicht das noch so als Gedankenanstoß zum Schluss, dass das wirklich nicht ausgeschlossen ist. Mit der 50-30-20-Regel allokieren wir 80% unseres Budgets eigentlich schon ins Hier und Heute und das ist der Großteil und nur 20% ins Sparen. Und also geht genießen, Leben genießen, auch mit in sein Zukunfts-Ich denken, total Hand in Hand und schließt das eine nicht aus. Nur weil ihr euch um eure Finanzen kümmert, seid ihr nicht Spaßverderber oder sowas. Im Gegenteil.
Ja. Ich glaube, die 80% sind halt letztendlich immer noch zu wenig. Nein, Spaß. 20% sparen ist so wichtig. Das geht anders nicht.
Ja.
Okay, dann wäre es von meiner Seite aus mit den Fragen.
Ja, sehr schön. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, insbesondere eure Fragen beantwortet hat für alle Berufseinsteiger. Kümmert euch auf jeden Fall um das Thema Versicherung, um das Thema Finanzen. Es kommt euch in jederlei Hinsicht zugute. Ich hoffe, es motiviert euch auf jeden Fall, weil ihr Geld sparen könnt, weil ihr weniger investieren müsst, euch so früh wie möglich um das Thema zu kümmern. Kommt auch gerne bei uns in die Beratung vorbei, von überall aus in Deutschland möglich. Wir haben ganz, ganz viele 5-Sterne-Bewertungen, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen und machen das wirklich gut. Könnt ihr einfach online einen Termin ausmachen, wenn ihr da Bedarf habt für BU, Altersvorsorge, was auch immer. Schaut euch unseren Kurs an, wenn das vielleicht eine Idee ist, um für euch durchzustarten in Begleitung. Es ist gut investiertes Geld. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, dann freuen wir beide uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das motiviert uns, ja, jeden Monat gemeinsam diese Sprechstunden für euch zu erstellen. Und schreibt uns auch gerne, welche anderen Formate ihr euch wünscht. Also welche Gruppe sollen wir als nächstes machen? Habt ihr Wünsche, Ideen? Schreibt gerne, dann planen wir das gerne für euch ein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.
Ciao.